Es wurde dunkel, es wurde hell, dann aber starb ich. Ein Stoß, mehr braucht es nicht, um mich zu töten. Ich wurde aus dem Schlaf gerissen, ich wurde aus dem Sitz geschleudert. Ich sah, bevor ich auf dem Mittelgang aufschlug, wie der Bordmonitor barst und der Mann auf der anderen Fensterseite im Funkenregen erlosch. Ja, auch er bezahlte mit seinem Leben. Ich sah den Metallspieß, dem ich entgegenflog, nur für einen kleinen hässlichen Augenblick. Dann hüllte mich die Finsternis ein und ich lag zwischen den Sitzen, hörte wenige Sekunden vor meinem Tod einen Schrei, schloss die Augen. Und ich erinnerte mich, wenn sich der Mensch für den dunklen Traum schminkt, verbleicht der Glanz. Und ich erinnerte mich, wenn man stirbt, kurz bevor der Faden reißt, leiten die Nerven Millionen von Impulsen weiter. Und vielleicht ist diese Impulsexplosion das Fegefeuer, die kleine Hölle vor dem Eintritt in das große Paradies. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich hatte Angst. Es ging ein kalter Windhauch über mein Gesicht und ich drehte mich in die Seitenlage, um besser sterben zu können. Wann habe ich die Augen geöffnet? Über einer zersplitterten Armlehne hing ein junger Mann. Der Rasurbrand oder die Furcht hatte seine Wangen gerötet. Er malte mit den Zähnen. Nein, er sprach zu mir. Jetzt, da sich unsere Köpfe berührten, musste ich ihn doch verstehen. Er rüttelte mich wach mit seiner freien Hand und plötzlich brach der Lärm in meine Welt, der Lärm der Männer und Frauen im Nachtexpressbus. Ich sah die hinteren Sitze brennen, das Feuer ließ Glas, Metall und Holz knacken. Ich musste mich aufgerichtet haben, der junge Mann hatte das Bewusstsein verloren, ich wollte ihn aus dem Sitz ziehen, doch ein Stoß warf mich zu Boden, ein Schatten stieg über mich hinweg und ich spürte einen scharfen Schmerz in meiner Schulter. »Wie kann ich hier sterben?« dachte ich. »Das darf nicht sein.« Also erhob ich mich aufs Neue. Ich verlor beim Aufrichten das Gleichgewicht und schloss vor Angst die Augen, zwang mich, sie zu öffnen, und da prasselten Glassplitter auf mein Gesicht herunter. Der Schatten schlug immer und immer wieder mit einem kleinen Hammer nach oben. Es konnte unmöglich sein. Wieso bestand die Decke aus Glas? Wieso zog es mich zur Seite? Und als ich an mir heruntersah, entdeckte ich eine blutige Hand. Der junge Mann zerrte an mir, ich umgriff seine Hüfte, er drehte sich aus seinem Sitz hoch. »Schau nicht hoch«, brüllte ich und wischte mir den Schweiß aus den Augen. Wir waren in der Nähe der donnernden Hammerschläge und das Licht des Feuers aus dem hinteren Busende verwandelte den Schatten in einen alten Mann, der sich durch das Loch in der Glasdecke zwängte. Die Glaszacken schnitten ihm in die Hose, die rechte Sandale löste sich vom Fuß. »Jetzt bist du dran«, brüllte ich und ließ mich auf alle Viere fallen. Der junge Mann stieg auf meinen Rücken und einige Sekunden später schaute er auf mich herunter. »Jetzt du«, schrie er und streckte mir seine Hand entgegen. Ich ergriff sie, ich zog mich hoch, ich schnitt mich, ich weinte drauf los. Auf dem Dach des brennenden Busses machten wir unsichere Schritte, doch da riefen uns Männer zu, wir sollten uns fallen lassen, sie würden uns auffangen. Wo kamen sie nur her, diese fremden Männer? Ich wurde vom Wrack weggeschleift, jemand schob mir ein zusammengeknülltes Hemd in den Nacken und dann lag ich unter dem freien Himmel im Niemandsland. Es war ein Platz, an den sich die blinden Hunde zum Sterben zurückzogen, so sagten es die Einheimischen. Sie scharten sich zusammen auf dem kahlen Streifen Land neben der Leitplanke. In der Ferne aus dem Dunkel ragten laubnackte Bäume. Ich fror, ich hatte Schmerzen, ich fürchtete mich vor dem Dunkel, ich weinte leise. »So«, rief jemand aus der Nähe, und ich öffnete wieder die Augen und sah in ein Gesicht, in das Gesicht einer Frau, in das Gesicht einer Ausländerin. Sie sprach das türkische Wort für Wasser mit einem starken deutschen Akzent aus. »Was wollen Sie von mir?« sagte ich leise. Und dann etwas lauter, »Ich habe Ihnen nichts getan, lassen Sie mich in Ruhe, bitte!« Ich hielt sie für eine Plünderin, die den Unglücksort aufsuchte, um den Verletzten die Armbanduhren und Brieftaschen zu rauben. Ich konnte mich gegen sie nicht zur Wehr setzen, sie musste doch ein Einsehen haben. Sie aber wühlte nicht in meinen Hosentaschen, sie setzte vorsichtig die Öffnung einer Plastikflasche an meine Unterlippe, erst rann das Wasser an meinen Mundwinkeln herunter in den Nacken, dann trank ich es Schluck für Schluck. Und während ich trank, heftete ich meinen Blick auf den silbernen Ring, den sie an ihren langen rechten Zeigefinger trug. Auf dem Ringkopf lag ein hellblaues Emaillemedaillon, die Ringschultern zierten bunte Glassteine in gezahnten Fassungen. Ich musste in einen Sekundenschlaf gefallen sein, ich wurde von ihrem Rütteln wach, Beine mit Soldatenstiefeln zogen an mir vorbei, dann Beine mit Straßenschuhen, blaue Lichter gingen an und aus, ich sah flappende weiße Kittelschöße und ein Arzt fragte mich, ob ich ihn hören und verstehen könne. Ich wollte nicken, ich konnte nicht. »Ja«, sagte ich, »wo ist die Frau, die mich Wasser trinken ließ?« »Hier«, sagte sie, »der Arzt kann sie nicht verstehen, er spricht kein Deutsch.« »In meiner Jackentasche ist ein Tuch«, sagte ich, »können Sie mir den Schweiß vom Gesicht wischen?« »Das ist kein Schweiß, das ist Blut«, sagte sie. Sie schlug sich auf den Mund, der Ring klackte gegen ihre Zähne, sie stieß einen kurzen Schmerzenslaut aus, ihr Lippenstift hatte auf ihren Schneidezahn abgefärbt. Sie tränkte das Taschentuch mit Wasser und wischte mir in sanften Strichen das Blut aus der Stirn, aus den Augenbrauen, von den Wangen, und während sie mich versorgte, musterte ich sie. Sie steckte in einem konservativen Kostüm, die Haarspange hatte sich gelöst und hing an einer blonden Strähne. Sie kümmerte sich nicht darum, auch nicht um die im Brandqualm stehenden Schaulustigen. Ich hob das Kinn, um besser sehen zu können. Der Verkehr war auf der dreispurigen Autobahn zum Erliegen gekommen, auch auf der Gegenfahrbahn hielten die Fahrer an, stiegen aus ihren Wagen und rannten mit Handfeuerlöschern herbei. »Sie sind unterwegs zu einer Feier«, sagte ich, »Sie sind festlich angezogen.« »Und Sie delirieren im Fieber«, sagte sie ungehalten. Im Schein des rotierenden Blaulichts konnte ich erkennen, dass sie gegen ihre aufkommende Wut ankämpfte. Sie blickte in Richtung von Menschen, die von einer Unruhe erfasst wurden. Ein spitzer Schrei ließ mich zusammenzucken. Eine Tochter beweinte ihre Mutter, deren lebloser Körper auf einer Trage weggebracht wurde. Und im Nu war die junge Frau von Frauen umgeben. Sie strichen ihr übers Haar und sprachen ihr Trost zu. Eine Schaulustige gab ihr seltsamerweise den Rat, sich in die Hinterbacke zu kneifen. Sie würde schlagartig nüchtern werden. »Ihr Hemd ist völlig zerfetzt«, sagte die Deutsche. »Sie haben einige kleine Wunden, aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie haben es überlebt.« »Wieso sind Sie hier«, sagte ich. »Sind Sie auf der Durchreise?« »So kann man es nennen«, sagte sie und richtete sich wieder auf. »Ich muss jetzt weiter.« Und ohne ein Wort verließ sie mich. Ich stützte mich auf, griff nach der Haarspange, die dann doch abgefallen war. Ich sah ihr nach, sie hatte erste Hilfe geleistet, ich hatte aus ihrer Wasserflasche getrunken, und was gab es für sie noch an dem Unfallort zu tun? Die Toten waren tot und wurden geborgen, um die Verletzten kümmerten sich die Ärzte. Ich sah ihr nach, bis sie an einem Kombiwagen stehen blieb, den sie auf dem Seitenstreifen abgestellt hatte. Sie stieg kurzerhand ein, und bevor sie aus meinem Blickfeld verschwand, konnte ich gerade noch die ersten Ziffern des Kennzeichens lesen. N.E. Ich sagte die Buchstaben laut auf, immer wieder. N.E. Vielleicht hoffte ich, dass sie wie eine Zauberformel wirkten und das Dröhnen in meinen Ohren verklang. Viele Wochen später in Nienburg an der Weser. Was sollte nun folgen? Was könnte ich tun? Es war bestimmt zwecklos, durch die Gassen und Straßen der Kleinstadt zu irren. Fast mutlos betrat ich ein Café, das im Stil der charakterlosen 80er eingerichtet war. Die Kellnerinnen trugen Strohhüte und Namensschilder an ihren weißen Blusen, und als ich mich halb umdrehte, um bei der mir entgegeneilenden Kellnerin meine Bestellung aufzugeben, erblickte ich sie. Kein Zweifel, sie war es. Sie saß allein an einem Tisch im rückwärtigen Teil, beschattet von der hohen Bogenlampe. Ihre Haare waren kürzer, als ich sie in Erinnerung hatte. Sie las in eine Zeitschrift und runzelte dabei die Stirn. Sie war es, kein Zweifel. Eine Hand lag auf der Tischplatte und sie ging mit dem Finger gedankenverloren den Henkel der Kaffeetasse nach, immer wieder. Und als mich die Kellnerin mit dem Hut ansprach, schüttelte ich automatisch den Kopf. Ich hatte ihre Worte nicht verstanden. Ich entdeckte den Ring an ihrem Finger. Trotz der Schatten brach sich das stumpfe Licht am Silber. Dort war die Frau, die mir das Blut aus dem Gesicht gewischt hatte. Wegen ihr war ich hier, hier in der Kleinstadt. Sie sah auf und ich schaute sie an. Sie schaute zurück. Ich näherte mich ihr langsam, um ihr die Zeit zu lassen, die sie vielleicht brauchte. Erkannte sie mich wieder, so wie ich sie wieder erkannte. Ich setzte mich an ihren Tisch, ohne zu fragen, ohne eine mögliche Abweisung abzuwarten, und sie sprach kein Wort. Sie strich eine Strähne hinter das Ohr. In der Mulde zwischen Nase und Oberlippe entdeckte ich einen Lippenstiftstrich. Wahrscheinlich hatte sie auf der Toilette schnell ihr Make-up aufgefrischt, so wie es Frauen tun, die nicht in Eile sind, aber routiniert genug, um sich vor fremden Toilettenspiegeln frisch zu machen. Als hätte sie meine Gedanken gelesen, holte sie aus ihrer Handtasche einen Cremetiegel hervor, schraubte die Kappe ab und strich Balsam auf die Lippen. Diesmal schaute sie nicht in einen fremden Spiegel, sie schaute in das Gesicht eines fremden Mannes und mir fiel wieder ein, dass die Schnittwunden zwar verheilt waren, dass sich aber gut ein Dutzend kleine lange Narben über mein Gesicht zogen. War ich entstellt, konnte ich mich ihr wirklich zeigen. Und sie klopfte gegen das Tiegelglas und sagte, damit hat man früher die Hufe der Pferde weich gemacht. Ich konnte mich von ihrem Anblick nicht losreißen. Ich hätte sagen können, ja, ich weiß, doch ich hätte gelogen. Ich hätte sagen können, ich habe mich nach dir gesehnt, doch ich hätte damit die Wahrheit ausgesprochen. Jede Antwort brachte eine Komplikation mit sich. Sie sollte es leicht haben. Es sollte so leicht wie Wasser trinken sein, mir ein zweites Mal zu begegnen. »Ich weiß«, sagte sie, »wir sind uns kurz begegnet.« »Es ist nicht so lange her«, sagte ich. Und weil die Kellnerin mit dem Strohhut auftauchte, fragte ich sie, ob ich sie zu einem Getränk einladen könnte. Sie bestellte einen Wein, ich bat um eine Halbliterflasche Mineralwasser. »Es ist kein Zufall, dass du hier bist.« »Nein«, sagte ich, »nein, ich habe den Unfall überlebt. Ich hatte keine Albträume deswegen. Ich bin dann zurückgekehrt. Zu Hause habe ich es nicht ausgehalten. Ich musste daran denken, wie...« »Ich weiß«, sagte sie wieder, »wie gefällt dir meine Stadt?« »Ich habe mir Prospekte besorgt«, sagte ich. »Ich habe mich ein bisschen umgesehen, nur fürchte ich, ich bin nicht der übliche neugierige Tourist.« »Meine Stadt ist bekannt für den Bleichspargel«, sagte sie. »Es gibt regelmäßig einen Spargelmarkt auf dem Platz am Spargelbrunnen.« »Bleichspargel?« »Im Gegensatz zum Grünspargel«, sagte sie. »Weißt du, wie man erkennt, ob der Spargel frisch ist?« »Nein.« »Nein, man reibt zwei Spargelstangen aneinander«, sagte sie. »Wenn ein heller Ton erklingt, kann man zugreifen. Ich heiße Thürer, der Name ist von Thor abgeleitet.« »Ich heiße David«, sagte ich. »Du bist doch kein Deutscher«, sagte sie. »Doch«, sagte ich, »ich bin eben etwas später dazugekommen.« »Und hast einen deutschen Namen angenommen?« »Nein«, sagte ich, »nur aus einem U ein I gemacht. Du bist also praktisch veranlagt.« »Ja. Was willst du von mir?«, sagte sie. »Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, dass wir zusammensitzen. Ein Gerücht verbreitet sich sehr schnell. Wer weiß, vielleicht muss ich meinem Mann heute noch Rechenschaft ablegen.« Sie hatte also einen Mann. Und sie hat es mir unmöglich gemacht, auf ihre Frage zu antworten. Was konnte ich schon wollen und wieso übersprang sie die erste Phase der Annäherung? Ich war so naiv, an die kleinen Schritte zu glauben. Wenn es darauf ankam, auf das Entscheidende, das Finale, musste man doch über Kleinigkeiten reden. Sie hatte schon den Anfang gemacht und über den Nienburger Bleichspargel gesprochen. Und ich wollte ihr davon erzählen, dass die frische Brise mittlerweile zum starken Wind geworden war. Da draußen brauste die geballte Luft auf. Sie wollte sich doch sicher nicht dem Regen aussetzen. Sie wollte doch nicht ein nettes Gespräch geführt haben, um dann nach Hause zu eilen. Bestimmt blieb sie so lange, bis sie ihren Wein ausgetrunken hatte. »Ich will dein Geliebter sein«, sagte ich und rechnete fest damit, dass sie mich wegen meiner dramatischen Worte in die Schranken wies. Sie wandte den Blick ab, sie spielte mit ihrem Silberring. »Du bist unverschämt«, sagte sie. »Ich will dich nicht beunruhigen«, sagte ich. »Hör doch auf«, sagte sie. »Ich habe einen Mann und zwei Kinder. Soll ich Ehebruch begehen? Erwartest du das von mir?« »Ich bin überrascht«, sagte ich. »Du siehst nicht aus wie eine Mutter.« »Billige Komplimente«, fauchte sie. »Hör auf damit! Hör auf damit!« Ich hielt den Mund, ich hatte verloren, das Wunder trat nicht ein. Das gibt es doch im wirklichen Leben, dachte ich. Ehefrauen sitzt im Kinosaal, blickt wie gebannt auf den gut aussehenden Liebhaber auf der Leinwand. Und alles, alles an ihm gefällt euch. Wie sehr wünscht ihr euch, dass es genauso und nicht anders zugehen möge, dass ein Mann vor euch steht, der euch begehrt, der euch lachen macht, der nur eure Schönheit kennt und keine andere. Und hier sitze ich, nicht einmal halb so gut aussehend wie der Filmliebhaber, aber doppelt so wirklich und leibhaftig. Und du, Frau, schlägst das Wunder aus. Du lässt mich meine Lust nicht aussprechen. Gleich als ich dich sah, habe ich Lust empfunden, sagte ich. Ich war halbtot und als du dich über mich gebeugt hast, dachte ich, sie schenkt mir Leben. Ach, stieß sie hervor. Du kennst mich nicht, sagte ich. Stimmt, sagte sie. Du hast einen schönen Ausflug in meine Stadt gemacht. Wo lebst du eigentlich? In Kiel, sagte ich, am Rande der Zivilisation. Aber weißt du, ich bin einfach nur ein ziemlich dummer Kerl. Du hast ja recht. Ich bin dir völlig fremd. Ich behellige dich trotzdem mit meinen Gefühlen, aber ich lüge dich nicht an. Das wäre ja noch schöner, sagte sie. Es wäre eine Verschwendung, wenn wir uns einfach so trennten, sagte ich. Wird man es deinem Mann zutragen, dass du dich mit einem Mann getroffen hast? Das geht dich nichts an, sagte sie heftig und strich sich die lose Strähne wieder hinter das rechte Ohr. Du willst mich doch nur ausforschen. Ich griff nach meiner Börse, holte einen 20-Euro-Schein heraus und legte ihn auf den Tisch. Dann stand ich auf und verließ das Café. Fast wäre ich mit der Kellnerin mit dem Strohhut zusammengestoßen, doch ich wich ihr gerade noch aus. Und schon war ich auf der Fußgängerstraße dieser Kleinstadt mit ihren besonnenen Frauen, die sich nichts vormachen ließen. Sie steckten in festen Verhältnissen, ihre Grundversorgung war gesichert und ihre Freizeit finanziert. Kein Mann konnte eine kluge Frau aus dieser Kleinstadt mit Exotik locken. Sie kauften exotische Früchte auf dem Wochenmarkt ein und fuhren, wenn ihnen der Sinn danach stand, in fremde Länder. Dann waren sie von ihrem Nienburger Leben beurlaubt. Und was dort geschah, konnte kein Einheimischer auf den Urlaubsfotos entdecken. Thyra hieß sie. Ich hatte noch nie diesen Namen gehört. Wahrscheinlich hatte sie mich die ganze Zeit auf eine falsche Fährte gesetzt und auch einen falschen Namen angegeben. Dann nicht auf diese Weise. Sterbt doch an eurer Angst. Der Wind zerrte an meinem Mantel und zauste mir die Haare. Ich achtete nicht darauf, ich wurde mit jedem Schritt wütender. Wie konnte sie nur denken, dass es ein Trick war, wenn ich ihr gegenüber saß und nichts weiter forderte als nur eine Möglichkeit, einen Anfang, ein kleines bisschen von etwas anderem als das immer Gleiche. Zum Ehebrecher fehlte mir das brennende Verlangen. Ich hatte doch nur angefangen, mich zu sehnen. Habe ich noch eine Geschichte?
Sie haben unter Umständen sogar noch zwei, das kommt drauf an. Feridun Saimoglu hat mir nämlich vor der Lesung versprochen, dass er uns eine Stelle lesen würde. Und ich habe den begründeten Verdacht, dass er sich aus dieser Stelle herausmogeln möchte, was wir auf keinen Fall zulassen.
Viele Wochen später in Prag, der Ich-Erzähler David ist Thyra nachgereist in diese Stadt, Prag, aber eine andere Frau. Plötzlich fing es an zu hageln in der fremden Stadt. Die Körner fielen in schrägen Strichen vom Himmel und prasselten auf die Wagendächer, auf die Regenschirme, auf die barhäuptigen Männer. Es dauerte nicht mehr als ein paar Minuten, und als die Sonne von den Wolken freigegeben wurde, traten die Fußgänger aus ihren Unterständen hinaus auf den Bürgersteig. Eine schöne Frau nach der anderen ging einfach weg, zurück blieben die kleinen Helden. Und dann schaute ich hoch, im zweiten und dritten Stock der Häuser, mit dem neuen Anstrich spielten die Menschen Fenstertheater. Sie kämmen sich, sie putzen das Silberbesteck. Sie sitzen neben ihrem Nähkästchen und treiben die Nadel blind in den Stoff, und immer wieder geht ihr Blick nach draußen, nach unten auf das aushäusige Leben, dachte ich. Und dort oben bespie ein Kind aus dem Erkerfenster einen angeleinten Hund, und der das Scherengitter vor dem blinden Schaufenster anbellte. Er sprang aus dem Stand hoch, kläffte in der Luft und fiel wie gestaucht auf seine vier Pfoten. Der Knoten, mit dem die Leine an der Ampelstange gewickelt war, löste sich, und der Hund flitzte die Straße herunter. Ich wandte mich zu der Tschechin neben mir und wies mit dem Finger auf ein Schild, das auf dem Küchenfensterbrett einer ebenerdigen Wohnung stand. Das Email war an den Kanten zersprungen, und die langen Wörter zierten Zeichen und Tupfer. Sie schaute kurz und konzentriert hin und sagte: »Laut Bahnordnung ist es untersagt, Schaustellungen zu veranstalten oder trotz des Einspruchs eines anderen zu musizieren. Ich glaube, die sinngemäße Übersetzung ist mir gelungen.« Sie war schon eine eigenartige Frau. Ihre langen blonden Haare fielen ihr vorne auf die Schultern. Hinten hatte sie sie mit messingfarbenen Nadeln zu einer Knotenknolle hochgesteckt, und wann immer sie sprach, warfen sich ihre Lippen leicht auf, und ich sah Lippenstift an ihren Zähnen, Lippenstift an ihren Zähnen. Deutsch war ihre Muttersprache, war es doch nicht. Ich hatte es nicht richtig verstanden. Vorhin, bei ihren Vorstellungsworten auf offener Straße, hatte ich nur darauf geachtet, ob sie wirklich jene biedere, vertrauenswürdige Person war, als die sie mir die Hotelrezeptionistin geschildert hatte. Sie war eindeutig keine Frau, der ein misstrauischer Tourist vertraute. Sie sah aus wie eine bleiche Stummfilmpianistin. Bei der Begrüßung hatte ich ihr die Hand gereicht, sie hatte eingeschlagen und mir sofort die Hand wieder entzogen. Jetzt nestelte sie an eine Mappe mit Ziehharmonika-Falz. Vielleicht befanden sich darin Blätter, auf denen sie Ton skizziert hatte. Ich war ja nichts anderes als ein Mann, der hergereist war, um alles anzustarren. Bestimmt sah sie in mir eben diesen Typ vom Mann ohne rechte Lust, sich länger als nötig mit diesem Ansichtskartenstädtchen zu befassen. Sie steckte in einem dunkelgrauen Rock mit Faltensaum, ihre weiße Bluse war bis zum Kragen hochgeknöpft, und über den Sonnenbrillengläsern wölbten sich gezupfte Brauen. Sie roch nach Puder. Sie achtete auf eine halbe Armeslänge Abstand zwischen uns beiden, um jedes Missverständnis auszuräumen. Es war mein Geld und es waren ihre Tschechischkenntnisse, die uns zusammengeführt hatten. Nur wegen dieses Geschäftsverhältnisses spazierten wir gemeinsam durch die Straßen Prags. Für 3 Tage war sie meine Übersetzerin, und für einen geringen Aufpreis wollte sie mir schöne Plätze in dieser Stadt zeigen. Kein Totentourismus, hatte ich gesagt. Ich will nicht den Spuren eines Dichters folgen, und ich will auch keine verfallenen Friedhöfe besuchen. Das alles interessiert mich kein bisschen. Seien Sie einfach nur mein Blindenhund, bitte. Sie war wohl daran gewöhnt, dass ihre Kunden seltsame Wünsche äußerten, und ich bildete in ihren Augen keine Ausnahme. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Prag. Der Ostblock war zerfallen und neue Staaten waren entstanden. Früher sprach man von der Tschechoslowakei, jetzt von Tschechien. Das Wort war in der Mitte gebrochen worden, mehr musste ich nicht wissen. Auch den Namen meiner Übersetzerin musste ich nicht wirklich behalten. Sie war hell und ich war dunkel, und wir gingen nebeneinander wie ein zerstrittenes Paar, wie Eheleute, ohne die Hoffnung auf eine baldige Versöhnung. »Sind Sie Geschäftsmann?«, sagte sie. »Ich war einer«, sagte ich. »Rentner?« »Ja, das gefällt mir«, sagte ich. »Ich bin ein junger Rentner. Machen Sie sich über mich lustig.« »Nein, nein.« Sie wollen nicht wissen, was ich mache. Ich denke, Sie sind Übersetzerin, sagte ich. In der Hauptsache bin ich Schauspielerin, sagte sie und trat nach einem Stöckchen. Morgen Abend bespiele ich einen Hinterhof. Ich bekomme einen guten Lohn dafür. Also, wenn Sie kommen, kommen Sie. Ich komme, sagte ich lächelnd. Wieso grinsen Sie? Es ist nichts, sagte ich, es ist nichts. Ich komme gern. Werden Sie mich abholen? Keine Missverständnisse. Ich warte vor dem Hotel auf Sie. Wenn Sie fertig sind, steigen Sie die Treppen herunter und treten ins Freie. Dort treffen Sie auf mich. Die Rotgekleidete schob die Stöckelschuhspitze vor. Man sah ihren Fußknöchel im Seidenstrumpf, das Licht tupfte Perlen auf die Metallschnalle auf dem Spann, und da sie sich anspannte, um den ersten Schritt hinunter zu tun, knickte sie leicht ein und griff schnell zum Treppengeländer. Aber ihr Fuß glitt auf der Stufenkante ab, sie ruderte mit ihrem freien Arm, verlor das Gleichgewicht und fiel auf das Kissen, mit dem sie ihre Hüften gepolstert hatte. Sie spielte eine reife Dame mit Rubensfigur, und jetzt schützte das Kissen sie vor einem bösen Bruch. Alle Augen waren auf sie gerichtet, und keiner wagte, ein Wort herauszupressen, und als sie ihre Rolle einfach im Sitzen weiterspielte, klatschten zwei Zuschauer, und eine Frau von ihrem Publikum flüsterte ihrem Mann zu, dass es sich bei der Schauspielerin um eine begabte und staatlich geprüfte Künstlerin handeln müsste, eine Amateurin. Eine Amateurin wäre über dieses Missgeschick ganz bestimmt entmutigt worden. Die Rotgekleidete spielte eine Märchenfigur. Sie war die gutherzige Mutter, die ihre Tochter dazu anhielt, das Dorf nicht zu verlassen und in die weite Welt zu schweifen. Sie sprach zu dieser Tochter in der Wohnung, die wir, die Zuschauer, nicht einsehen konnten. Das Stück bestand aus einem langen, halbstündigen Monolog und Jarmila trat vor knapp 30 Zuschauern auf, die sich im Hinterhof eines ehemaligen Adelspalastes im Viertel Schischkow drängten. Sie saß mit gekreuzten Beinen und ihre beringte Hand lag züchtig auf dem weißen Überrock auf. Hinter ihr war ein Schwarz-Weiß-Foto überlebensgroß aufgezogen. Man hatte ein Glasauge zwischen die Seiten eines dicken Folianten gesteckt. Es glotzte wie ein wissendes Pferdeauge. Ich konnte nicht sagen, wieso sie mir gefiel. Dies war eine Darbietung für Touristen. Das war eine Frau mit einem langen Sprechtext. Es gefiel mir, es fesselte mich, es fiel mir nicht ein, dies Dramolett für Unvollendete aus bloßer Höflichkeit zu verfolgen. Mein Gesicht, mein nicht geschontes Gesicht, brannte und schmerzte, und ich schrieb es der Diskretion der Menschen in meiner Umgebung zu, dass sie mich auf dem Bluterguss nicht ansprachen. Jarmila stand auf. Ihr Hüftpolster löste sich und rutschte herunter. Mit einem kleinen Stoß ihrer Ferse entledigte sie sich des Hindernisses und schritt herab zu uns, die wir den Blick von ihr nicht abwenden konnten. Sie bewegte sich, als wäre sie die Herrin in diesem Patrizierhaus. Ihre Augen suchten meine Augen und mir blieb nichts anderes übrig, als zu lächeln. Sie blieb ernst. Vielleicht, weil ihre Rolle es verlangte, vielleicht, weil es unkeusch gewesen wäre, mich vor allen Leuten anzulächeln. Ich spürte das Ende kommen, sie erhob die Stimme und schimpfte über die ungeratene Tochter, die vor ihr der Herdenmutter fliehen wollte, denn sie glaubte ihr kein Wort. Man verlässt nicht die Stadt, in der man groß geworden ist, rief sie der versteckten Tochter zu. Man verlässt nicht die Stadt, an deren Pflaster man sich die Knie aufgeschürft hat. Es ist ein bloßes Gerücht, dass es einer Pragerin besser geht, wenn sie die Brücken, die Gotteshäuser, die Statuen und Denkmäler, die alten und neuen Autos, die Parkwiesen, die Hunde und Katzen, die dicken Soßen auf den Fleischscheiben, die Heuchler, die Aufrechten, die Schneider, die Köche, die Straßenbahnfahrer, die Umzüge und Maskenparaden, den 8. Mai, den Tag der Befreiung Prags, den 5. Juli, den Tag der Slawenapostel, den Tag des Landesvaters Wenzel, das Pilsner Urquell, die Zentteller, die Granatringe, die Marionetten, den Becherowka, die Weißkrautsuppe mit Wurst, die panierten Karpfen, die Livanzen, den überwundenen Kommunismus, die neue Geldfreiheit, unsere schönen geschneiderten Kleider, unsere Schuhe mit den soliden Sohlen, unsere Strümpfe ohne Löcher, die Junker und die Priester, die ihre Schlösser und Kirchen zurückbekamen, das teure Mehl, das teure Brot, den teuren Wein, unseren öffentlich verbrannten Starketzer Jan Hus, unsere Knechtung, die vielen Überfälle auf unser Land, unsere Kirschbäume, unsere wilden Tiere im Zoo, die tausend Lieben und Affären und Eheschließungen im Sommer, der uns gefällt, im Frühling, der uns gefällt, im Herbst, der uns gefällt, im Winter, der uns gefällt. Unsere wenigen Juden, die uns geblieben sind, unser Kafka, der ihr Kafka geworden ist, die großen versoffenen Dichter in ihren Gräbern, die modernen, nüchternen Dichter in ihren Wohnungen, das Verkehrte, das Verkaufte, das Blöde und das Gescheite, den Fluss. Wenn sie anfängt, all das zu hassen, was die Stadt ist, von der loszukommen ich eine kleine Lüge nenne und eine kleine Lüge wird, O meine dumme, dumme Tochter, im Ausland zu einer großen Lüge, zu einem Krebs, der dich zerfrisst. Kaum hatte sie den letzten Satz gesprochen, ging der Applaus los. Sie hatte das Original gestrichen und ihre eigene Fassung dargeboten. Alle Tschechen streckten die Arme und klatschten hoch über ihren Köpfen. Und wir Fremden, die wir ihren Liebesgesang gelauscht hatten, riefen »Bravo«. Jarmila verbeugte sich und richtete sich auf, verbeugte sich und warf uns eine Kusshand zu, und dann ging sie die Treppen hoch und verschwand in jenem Zimmer, aus dem doch tatsächlich eine junge Frau herauskam, und auch sie verbeugte sich vor dem Publikum und ging wieder zurück ins Zimmer. Es wäre richtig und schön gewesen, alleine in der Prager Nacht durch die menschenvollen Straßen zu schlendern. Ich hätte mich an dem Gedanken erfreut, dass die Not überstanden war, eine Not, die mich zwang, flach und heftig zu atmen und darauf zu vertrauen, dass sich meine Bank und mein Steuerberater um alles Halbwichtige kümmerten. Es wäre richtig und schön, die typische Touristenmelancholie zu fühlen und an den verwitterten Steinfiguren vorbeizugehen und im fahlen Licht der Bogenlampen am Flussufer auf die kleinen Wogen zu starren, die verstrichen, bevor sie den Ufersaum erreichten. Doch ich blieb, wo ich war. Ich setzte mich auf einen morschen Gartenstuhl, fand einen Zahnstocher in meiner Hosentasche, zog die Papierhülle ab und zeichnete in den feuchten Sand zwischen meinen Füßen Buchstaben. Und als ihr Schatten auf mich fiel, stand ich auf und gab ihr zwei Küsse auf die Wangen. Sie legte ihren Kopf in meine Nackenbeuge und ich hielt sie in einer sanften Umarmung. Es verging so viel Zeit, dass ich ihren Atemzügen lauschen konnte, obwohl draußen Autos über das Kopfsteinpflaster fuhren. Ich zählte bis 10, ich zählte bis 20, und bei der Zahl 87 fühlte ich ihren Kuss und dann ihren leichten Biss in meinen Hals. Ich ließ den Zahnstocher heimlich auf den Boden fallen. »Geh lieber jetzt«, sagte sie, und trat einen Schritt zurück. »Du bist nicht mein Spielzeug.« Und ich musste den ganzen Weg zum Hotel über ihre seltsame Bemerkung nachdenken. Nein, falsch, genauso. Genauso wie ich ihre Atemzüge gezählt hatte, wiederholte und zählte ich diese 5 Worte. Du bist nicht mein Spielzeug. 11. Du bist nicht mein Spielzeug. 59. Du bist nicht mein Spielzeug. Zum 381. Male. Dann, erst dann, verloren die Worte ihren Sinn. Danke sehr.